Attention.
Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema... Ja, was denn eigentlich? Die Daily Nuggets. Jetzt.
Der Reigen der Jahresrückblicke geht weiter und ich freue mich sehr, dass wir jetzt eine Stunde lang über die Aufstiegschancen des TSV 1860 München mit Pete Fink reden können. Servus Pete, das ist natürlich nicht das Thema. Grüß dich Pete.
Ja, aber wir können gerne trotzdem, grüßt euch übrigens, drüber sprechen, denn ich bin mir ganz, ganz sicher, da wird was passieren dieses Jahr.
Okay, na gut, dann wollen wir es nicht weiter jinxen. Nein, ich habe Pete eingeladen, weil ich natürlich den Überblick über die nordamerikanischen Rennserien, nicht nur die NASCAR, sondern auch die IndyCar-Serie, ein kleines bisschen verloren habe. Pete, ich fange mit einer generellen Frage an. Wenn wir genau auf diese beiden Serien schauen, war das ein gutes Jahr für die NASCAR, war es ein gutes Jahr für die IndyCar-Serie, das Jahr 2025?
Ich würde sagen wollen, in beiden Fällen so ein bisschen durchschnittlich. Bei den IndyCars hatten wir einen Dominator. Das ist nie so wirklich gut. Den Alex Palou, den Spanier, der bei Chip Ganassi alles abgeräumt hat, in einer selten dominanten Vorstellung, hat so ein bisschen erinnert an die alten Zeiten von Michael Schumacher in der Formel 1. Und in der NASCAR, ja, da gab es, am Ende so ein bisschen eine Not-Feel-Good-Story mit oder rund um Denny Hamlin. Der hätte eigentlich nach über 20 Jahren seinen allerersten Titel verdient gehabt. Und bis zwei Runden vor Schluss des letzten Rennens sah es auch danach aus, als würde Denny Hamlin den Titel holen. Dann kam die berühmt-berüchtigte späte Gelbphase. Dann gingen sie alle nochmal an die Box. Und dann hat Kyle Larson oder die Mannschaft von Kyle Larson eine bessere Strategie an den Tag gelegt und dann war es Essig mit dem Titel von Denny Hamlin und Kyle Larson kam so ein bisschen überraschend tatsächlich zum zweiten Titel.
Wollte ich dich gerade fragen. Also ich kann mich erinnern, Kyle Larson hat schon mal den Titel gewonnen und Denny Hamlin hat noch nie gewonnen den Titel. Sehe ich das richtig?
Genau, der ist seit 2006 dabei. Er hat wirklich alles gewonnen in der NASCAR, was es gibt, aber über 60 Rennen mittlerweile auch gewonnen. Da ist er in den Top 10. Der ewigen Bestenliste, aber den Titel, den hat er immer noch nicht geholt und das war sehr, sehr bitter in diesem Jahr.
Es gab auch gegen Ende hin, und ich glaube, diese Phase ist jetzt vorbei, es gab eine juristische Auseinandersetzung.
Oh Pete, ja.
Wo Michael Jordan gemeinsam mit einem anderen Teambesitzer die NASCAR verklagt hat. Worum, Pete, ist es da konkret gegangen und wie war das Ergebnis dieser Auseinandersetzung?
Du hast zu Beginn unseres Interviews ja gesagt, wir haben eine Stunde Zeit, oder? ich versuche mich kurz zu fassen. Ist das in Ordnung?
Ja, bitte, bitte.
Es gibt in der NASCAR, ähnlich wie in der NFL oder auch in der NBA, sogenannte Charterverträge, Franchise-Verträge. Und diese Verträge sind aber nicht dauerhaft, sondern die müssen immer zu einem gewissen Zeitpunkt erneuert werden, zu neuen Konditionen. Und das hat den Teambesitzern generell nicht gepasst, aber der Michael Jordan, der ja von außen kam, der also überhaupt keinen Druck hat, der auch ja ohne NASCAR zweimal am Tag warm essen kann, der hat gesagt, ich lasse mir das nicht gefallen, also das ist nicht fair und hat dann zusammen mit dem Bob Jenkins, das ist der zweite Teambesitzer von Front Row Motorsports, kleineres Team, aber auch der Bob Jenkins ist da finanziell relativ unabhängig von NASCAR, die beiden haben es halt drauf ankommen lassen. Es ging halt wieder mal um das Thema Monopolismus. Das war nicht der erste juristische Sport, der da in den letzten Jahrzehnten gegen NASCAR angezettelt wurde, aber es war der intensivste. Und man hat also über 16 Monate versucht zu verhandeln und es ging irgendwie nichts weiter. Es war auch sehr, sehr diffus. Was sind denn wirklich jetzt die Kernforderungen und um wie viel Geld sprechen wir denn da? Es geht natürlich um Millionenbeträge, das ist ganz klar. Lange Rede, kurzer Sinn, das Ganze wurde ja nicht außergerichtlich geeinigt, deswegen kam es tatsächlich zu einem Prozess mit all den Zutaten, die man erwartet hat, mit Schlammschlacht und so weiter und so fort, und dann wurde es aber immer dünner für NASCAR, also es war nicht so, dass das bei der Jury dann zu 100.000% Richtung NASCAR ausgeschlagen hätte, Und dann hat man sich in allerletzter Sekunde tatsächlich nochmal außergerichtlich geeinigt und die ganzen Zutaten dazu, also wer jetzt was bekommt, die sickern jetzt alle peu à peu durch. Das war schon ein bisschen der unschöne Begleitprofessor, hätte ich beinahe gesagt, der Saison 2025. Unterm Strich, und das ist, glaube ich, das, worauf es dir ankommt, die wichtigste Forderung der Teams, dem wurde jetzt entsprochen, die Charter, also die Franchise-Verträge der einzelnen Autos, die bekommen jetzt eine Evergreen-Komponente, so nennt es NASCAR, sprich also die Charters, die sind jetzt auf unbestimmte Zeit an die Teams vergeben.
Okay, also da Planungssicherheit für alle, die da Geld investieren.
Unter anderem, genau.
Wie ist denn Michael Jordan in dieser Szene verankert? Ich habe mir das auch durchgelesen. In The Athletic gab es einen langen Artikel, wo genau das beschrieben wurde, was Pete, du uns gerade erzählt hast. Dort in diesem Artikel, ich fand, er war ein bisschen in die Richtung Pro Jordan gegangen. Da stand sinngemäß, naja, Jordan ist ein legitimer Fan der NASCAR-Serie. Jetzt ist er, oder seit längerer Zeit ist er ein Owner, und das nimmt zumindest der Autor ihm auch ab. Was sagt er der NASCAR-Szene zu einem Owner wie Michael Jordan? Wird ihm das abgenommen, dass er wirklich nicht for the money in ist? Also vielleicht auch, aber hauptsächlich, weil es ihm ein Anliegen ist.
Die NASCAR-Szene ist da auch auf der Seite von Michael Jordan, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Andere Teambesitzer wie ein zum Beispiel Rick Hendrick oder wie ein Joe Gibbs und wie sie alle heißen, die sind ja auf Gedeih und Verderb mit NASCAR verheiratet. Das heißt, deren Wohlergehen hängt wirklich auch ein bisschen am Wohlergehen von NASCAR. Und ist ja klar, man beißt ja nicht so gerne in die Hand derer, die einen füttern. Bei Michael Jordan ist das ein bisschen anders. Michael Jordan ist zwar ein Fan, aber der ist nicht auf Gedeih und Verderb finanziell, existenziell von abhängig, dass das NASCAR-Business läuft. Das ist im Prinzip der große Unterschied. Und Ähnliches gilt ja auch für den Bob Jenkins, den Boss von Front Row. Ich glaube, ich habe noch vergessen zu erwähnen, der hat in seiner Privatschatulle mehr oder weniger, ich glaube, 50 oder 60 unterschiedliche Franchises von Burger Kings, von Taco Bells und so weiter und so fort. Also auch der verdient neben NASCAR genügend Kohle. Also der braucht die Kohle von NASCAR nicht, um existenziell sicher zu sein.
Wer ist da nochmals auf der Seite von NASCAR? Das ist doch eine Familie. Gibt es da einen Besitzer, weil du hast ja den Vergleich mit der NFL angebracht. Die NFL gehört ja im Grunde genommen allen 32 Franchises, und von denen wird Roger Goodell bestellt als Commissioner. Wie ist das in der NASCAR-Serie jetzt nochmal genau?
Da ist es eben nicht so. Da ist es eben nicht so. Da gibt es eben genau die Familie France mit dem Firmengründer, der ist schon lang verstorben. Dann hat der Sohnemann des Firmengründers übernommen. Der ist jetzt auch verstorben vor ein paar Jahren. Dann hat es der Enkel übernommen, der hat sich so ein bisschen was geleistet, der ist weg. Jetzt ist der Bruder des Sohnes am Steuer, Jim France, mittlerweile auch schon, ja, in seinen 80ern, würde ich jetzt mal schätzen. Und der war im Prinzip einer derjenigen, der da so ein bisschen, ja, gegen das Charter-System oder gegen die ewigen Charter geschossen hat, aus dem einfachen Grunde, weil er sagt, oder sein Hauptargument war eigentlich, ja, wir wissen ja nicht, wie die wirtschaftliche Situation in den nächsten 7 Jahren sich darstellt. Denn ein Hauptpunkt bei der NASCAR ist die Refinanzierung natürlich über die TV-Rechte, über die Fernsehrechte. Und wenn das irgendwie schief geht, wenn da irgendwie ein bisschen was passiert, was man eben auf einem, ja, Horizont 7, 8, 9, 10 Jahre nicht absehen kann, dann sagt er, dann ist vielleicht ein Charter komplett hinfällig, weil es NASCAR nicht mehr gibt. Aber es ist tatsächlich so, um auf deine Frage zurückzugehen, die Besitzanteile in der NASCAR, die liegen immer noch zu großen Teilen bei der Familie France.
Okay, dann lass uns doch nochmal zurück zum Sportlichen kommen. Du sagst, Danny Hamlin hat es gerade nicht geschafft, Kyle Larson ist wieder Champion geworden. Wer waren denn die ein, zwei Aufsteiger in dieser Saison in der NASCAR-Serie? Vielleicht auch jemand, den man jetzt als Experte, so wie du, nicht zwingend ganz oben auf seiner Liste gehabt hat?
Ja, da gibt es einfach einen knallharten Namen, das ist Shane Van Gisbergen, der Neuseeländer, der da von den V8 Supercars von den Australiern rüber ist. Und 5 Rennen gewonnen hat, und alle 5 waren natürlich auf der Rundstrecke. Es gab insgesamt 6 Rundstreckenrennen und 5 davon hat Shane Van Gisbergen gewonnen. Auch das ist eine Dominanz, vor allem auch die Art und Weise, wie er es gewonnen hat. Das ist natürlich auch schon sensationell, sagenhaft. Und ganz lustig, die Kollegen oder einige Kollegen der amerikanischen Presse, die machen ja immer so eine Wahl zum Fahrer des Jahres. Ja. Und der Name Shane Van Gisbergen, also die Top 10 zumindest, der taucht da eigentlich überall auf. Der ist also gleichbedeutend mit einem Max Verstappen, mit einem Kyle Larson. Also es geht da über die Serien hinweg. Also Max Verstappen ist natürlich bei den Kollegen immer dabei. Alex Palou, der IndyCar-Dominator, ist dabei. Kyle Larson ist dabei. Danny Hamlin ist dabei. Und eben auch Shane Gisbergen. Also ganz deutlich der Aufsteiger des Jahres 2025 in der NASCAR. Das war der Neuseeländer. Das war SVG. Das war Shane Gisbergen.
Haben diese Rundstreckenrennen eine Zukunft? Werden es mehr? Werden es weniger? Oder ist NASCAR klassisch halt doch die Geschichte im Oval?
Ja, es waren ja jahrzehntelang immer zwei Rundstrecken, Watkins Glen und Sonoma. Das haben wir immer so ein bisschen bekrittelt. Da könnte ein bisschen mehr Variabilität da rein. Jetzt hat man mehr oder weniger aufgetrippelt. Man ist hoch von 2 auf 6. Unter anderem auch Mexiko. Auslandsrennen im Mexico City. Jetzt glaube ich, sind es nächstes Jahr wieder 5, wenn ich mich richtig erinnere. Es müssten von 6 auf 5 reduziert werden. Mexiko ist nicht mehr dabei übrigens, denn, na klar, im Sommer, was ist da in Mexiko? Fußball-WM. Haben sie keine Zeit.
Naja, schwierig, schwierig, ja, gerade in Mexiko die Geschichte. Und wenn wir jetzt den neuseeländischen Aufsteiger haben, wer hat dich persönlich oder wer hat die NASCAR-Fans eigentlich enttäuscht im abgelaufenen Jahr?
Ach, da gibt es einige. Karl Busch zum Beispiel, der gar nichts mehr zerreißt. Auch ein Joey Logano war nicht zu sehen oder kaum zu sehen. Ist aber auch kein Wunder. Gibt ja diese wunderbare Statistik. Joey Logano ist immer nur gut in geraden Jahren. Also, hört ja uns.
Nächstes Jahr dann wieder.
Ja. Ich wollte es gerade sagen, es hört ja keiner zu, habe ich mir mal sagen lassen bei Sportradio.
Das ist richtig, das sind nur 12 Leute. Aber genau. Die 12 Leute wissen jetzt, dass Joey Logano 2026 ganz, ganz vorn dabei sein wird.
Genau, also ein kleiner illegaler Tipp für alle Fans, die gerne mal eine langfristige Wette setzen. Also wenn, dann würde ich jetzt die Quoten von Joey Logano für 2026 mir genau angucken.
So, du sagst also Dominanz in der IndyCar-Serie. Ich habe wirklich wenig gesehen, aber für mich schaut es halt dann doch immer aus wie, natürlich wie Formel 1, weil es Formel-Autos sind, aber ein kleines bisschen fragiler. Woraus speist sich aus deiner Sicht der Charme eigentlich insgesamt der IndyCar-Serie?
Es ist eine wunderbare Formelserie mit Einheitsautos, sodass also der technische Unterschied, den wir in der Formel 1 ja bewundern dürfen, bei den IndyCars nicht da ist, sondern da geht es dann wirklich ähnlich wie in der NASCAR um die Feinheiten, um die ganz, ganz großen, ja, oder die ganz, ganz kleinen Feinheiten, die halt in ihrer Summe dann den Unterschied machen können. Und da gibt es Leute, die machen das gut, und dann gibt es Leute, die machen das weniger gut. Chip Ganassi ist üblicherweise einer, die Mannschaft von Alex Palou, die machen das sehr gut. Roger Penske, die machen das auch sehr gut. Also nur mal, um ein Beispiel zu sagen, der letzte IndyCar-Champion, der nicht aus dem Hause Chip Ganassi oder aus dem Hause Team Penske kam, das war 2012. 2012 Ryan Hunter-Reay, damals für die Andretti-Familie.
Und jetzt bekommt im kommenden Jahr die IndyCar-Serie wieder einen stark deutschen Anstrich mit dem prominentesten deutschen Motorsportnamen, den es gibt, nämlich Schumacher. Mick Schumacher kommt in die IndyCar-Serie. Wir haben das auch schon an anderer Stelle bei Sportradio 360 mal kurz angesprochen, auch mit Stefan Ehlen. Und mein Eindruck war, aber Pete, vielleicht hast du einen anderen Eindruck. Mein Eindruck war, dass die Wahl des Teams für Mick Schumacher nicht besonders glücklich war. Wenn dem so ist, warum? Oder hast du einen anderen Eindruck?
Also erstens mal grundsätzlich mein Eindruck, es ist endlich mal ein deutscher Fahrer wieder mit dabei. Wenn wir mal nur auf die 500 Meilen von Indianapolis, also das Prestigerennen schlechthin, das einzig wirklich wichtige Saisonrennen gucken, die Indy 500, ich glaube, ich habe es dir schon mal durchgesteckt, es war 1923. 1923, also vor über 100 Jahren, dass da zum letzten Mal ein Deutscher an den Start ging. An den Start ging. Nicht irgendwie gewonnen, sondern an den Start ging. Ja? Über 100 Jahre lang haben wir keinen deutschen Starter gehabt. Wenn wir Jochen Rindt ausklammern. Ja, und du bist ja Österreicher.
Schwieriges Thema. Geboren in Mainz, Eltern im Zweiten Weltkrieg gestorben, groß geworden bei der Großmutter in Graz, mit österreichischer Lizenz gefahren, aber deutsche Staatsbürgerschaft nie abgegeben.
Genau, aber wie gesagt, ich will euch da überhaupt nichts wegnehmen. Für mich ist Jochen Rindt auch ein Österreicher. Natürlich. Der läuft bei mir unter Österreich. Streng genommen wäre es also Jochen Rindt gewesen, ganz streng genommen, aber wir wollen ja hier nicht Korinthen kacken. Nein, der letzte Deutsche, der wirklich an den Start ging, oder es waren drei Deutsche damals, 23, das war ein Mercedes-Werkseinsatz mit Max Seiler als achten, als besten Deutschen. Und dieser achte Platz von 1923, das ist wirklich die bis jetzt beste Platzierung aus dem gesamten Dachbereich. Also Deutschland, Österreich, Schweiz beim Indy 500. Kannst du dir das vorstellen?
Nein, das ist Wahnsinn. Also wirklich, wenn du mir jetzt gesagt hast, der letzte deutsche Sieger 1923, ich sage, okay, aber der letzte deutsche Starter vor 102 Jahren, das ist komplett verrückt.
Das ist komplett also verrückt. Und das ist ja auch die historische Komponente an der ganzen Geschichte. Da ist mir das Team zunächst mal völlig egal, sage ich dir ganz ehrlich. Weil ich, du weißt, ich bin IndyCar-Fan seit vielen, vielen Jahren, eigentlich mein Leben lang, weil ich habe immer Indy 500 gucken müssen und es war kein Deutscher da, es war kein Österreicher da. Wir hatten mal Simona de Silvestro, die Thunerin, die da ein bisschen mitgefahren ist, 6-mal und der haben wir dann die Daumen gedrückt. Aber ansonsten war da halt nichts. Nichts hinten, nichts vorne, links, nichts rechts, nichts, überhaupt nichts. Das ist eine Schande für die Automobilnation Deutschland. Und das ändert sich eben 2026 mit Mick Schumacher. Und jetzt können wir über das Team reden. Ja?
Bitte.
Das Team von Bobby Rahal, Letterman Lenny, du kennst auch David Letterman, den Talkshow.
Natürlich.
Das ist der Teilhaber von Bobby Rahal. Und der dritte ist Mike Lenigan, das ist ein Industrieller aus Indianapolis. Also die Mannschaft, die hat einen schönen Namen, da gebe ich dir vollkommen recht. Also vom Namen her ist das schon klangvoll, aber Stefan Ehlen wahrscheinlich hat es gesagt, so richtig weit vorne in den Indycar-Annalen sind die nicht. Das ist ein Mittelfeldteam, das die letzten Jahre Tendenz immer abwärts ging. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und insofern bitteschön die Beine stillhalten, Mick Schumacher Siege, nö. Podiums, also mit sehr viel Glück. Man könnte von ihm ein paar Top-Tens erwarten, sagen wir mal so.
Wie gut schätzt du grundsätzlich Mick Schumacher als Rennfahrer ein? Er hatte doch die Formel 1 hinter sich, die Formel 2 hinter sich, dann ist er jetzt Langstrecke gefahren, wo, wenn man jetzt da in den verschiedenen, wie sagen die, Tiers denkt, in denen die Amerikaner so gerne denken. Wer wäre Alex Palou wahrscheinlich Tier 1? Und wenn wir 5 Tiers haben, wäre Mick Schumacher dann nach dem, was du bis jetzt von ihm gesehen hast, Tier 3 oder vielleicht sogar Tier 4 nur. Wo siehst du denn Mick Schumacher denn?
Er ist ein Rookie. Er hat komplett neues Umfeld, ist in Amerika. Onkel Ralf hat ja gesagt, er hat ein Faible für Amerika. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum er jetzt da drüben fährt. Auf den Ovalen hat er überhaupt keine Ahnung. Das ist komplettes Neuland für ihn. Das kann gut oder schlecht sein, das müssen wir einfach abwarten. Aber es gibt eben Rundstrecken auch im IndyCar-Kalender, die müsste er eigentlich beherrschen. Es gibt auch Straßenkurse, auch da müsste er den ein oder anderen mal aus dem Hut zaubern können, aber halt nicht an jedem Wochenende. Also wenn du mich fragst, er ist ein Rookie, er hat zu tun, dass er den Rookie-Titel holt. Da gibt es einen starken jungen Norweger, der die Indy Next, also die zweite Liga gewonnen hat, jetzt hochspringt in die erste Liga. Und gegen den muss er sich erstmal beweisen, dass er der beste Rookie sein wird. Aber ansonsten, es hängt viel vom Team ab, sage ich dir ganz ehrlich, wie in jedem Motorsport-Business. Wenn er ein Auto hat, das einigermaßen vernünftig mithalten kann, dann sehe ich den Mick Schumacher durchaus in der Lage, die eine oder andere Top-10-Platzierung mal zu fahren, zu erreichen, wenn alles zusammengeht. Wenn es nicht der Fall ist, dann ist es ein Lehrjahr. Und dann gucken wir mal in 12 Monaten, wie er sich da drüben verkauft hat, wie es ihm gefallen hat und wie es weitergeht.
Nicht, dass man sich finanziell um die Familie Schumacher Sorgen machen müsste, aber wie ist denn da das Gehaltslevel in der IndyCar-Serie? Nach allem, was man weiß, ja, also jetzt verglichen mit der Formel 1 und verglichen mit der NASCAR-Serie. Also Geld wird er keines mitbringen, der Mick Schumacher, aber wird er persönlich nur durch sein Rennfahrerleben nur schon ausgesorgt haben?
Also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das entzieht sich meiner Kenntnis.
Okay.
Ich sag's da ganz ehrlich, nur ein Indiz vielleicht. Wenn du dir die Filme oder die Videos, die rüberkommen, von seinem IndyCar-Test in Indianapolis genau anschaust, da hat er eine Kappe auf. Und auf der Kappe ist der gleiche Sponsor, den schon der Papa hatte. Ja. Mhm. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass Bobby Rahal die Schatulle, die Privatschatulle, richtig weit aufmacht, um einen Mick Schumacher zu holen. Wie das finanzielle Konstrukt da drüben ist, ich weiß es wirklich nicht. Das entzieht sich meiner Kenntnis, möchte ich auch nicht drüber spekulieren. Fakt ist, er hat die Kappe vom Papa auf. Okay. Und Fakt ist auch, Bobby Rahal ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, derjenige, der bekannt dafür ist, mit Dollars um sich zu werfen.
Jetzt hast du vorhin angesprochen, die Zukunft der NASCAR-Serie liegt auch immer natürlich an den Fernsehverträgen, die abgeschlossen werden. Jetzt fährt Mick Schumacher in der IndyCar-Serie. Wo werden im kommenden Jahr die deutschen Rennsportfans, die das interessiert, verfolgen können?
Ich weiß aus den vergangenen Jahren, dass es zwei Möglichkeiten gibt, entweder bei den Kollegen von Sky oder aber, und das weiß ich
mit
sehr
dir.
Gut, genau, bei uns bei Motorvision,
ja.
da durfte da ich immer kommentieren, zusammen mit unter anderem auch Stefan Ehlen. Und ich gehe nicht davon aus, dass sich da aufgrund der Ereignisse rund um Mick Schumacher irgendwas dran ändert. Also wir gehen davon aus, wir haben IndyCars bei Sky nächstes Jahr. Das weiß ich aber nicht, wie gesagt. Da bin ich im Ungewissen. Nur ich gehe mal davon aus, auch die werden ähnlich denken wie Motorvision. Und bei Motorvision sollte es eigentlich auch weitergehen. Genauso wie NASCAR weitergehen wird auf Sport Digital 1 Plus. Da darf ich ja auch kommentieren.
Na gut. So, dann haben wir das hier notiert und kommen dann doch noch einmal. Machen wir den Schlenker zu den 60ern. Ich habe diese Dokumentation gesehen, du ja sicherlich auch. Ich verstehe diesen Club, glaube ich, jetzt ein kleines bisschen besser, dass es da halt Fraktionen gibt, die sagen, dritte Liga ist eh super, da gewinnen wir Spiele, die Stimmung ist gut, wir haben Auswärtsspiele mit relativ kurzen Wegen, wobei das ja vielleicht kein Kriterium ist. Und dann gibt es aber die andere Fraktion, die sagt, nein, wir müssen zwingend aufsteigen. Und deshalb ist dieser Club ja zerrissen. Ja, ist es mein Eindruck auch. Da müssen wir jetzt den Scheich, der keiner ist, müssen wir gar nicht mit reinnehmen. Aber was, und ich weiß, du bist sehr, sehr vorsichtig, Pete. Warum bist du gerade in dieser Spielzeit dann doch eben vorsichtig zwar, aber vorsichtig optimistisch?
Ich bin deswegen vorsichtig optimistisch, weil sie endlich mal einen Trainer haben mit Markus Kaczynski, der die dritte Liga aus dem FF kennt und der ganz genau weiß, wie man dort agieren muss, um Punkte zu holen und um Spiele zu gewinnen, um die Konstanz darzustellen. Da brauchst du im Prinzip keinen Künstler wie, keine Ahnung, Kevin Volland oder wer sonst gerade prominent engagiert wurde, sondern da geht es einfach nur ums Überleben, da geht es um Grasfressen und da geht es um den Gegner einfach niederringen. Und das hat man jetzt gesehen in den letzten 3-4 Spielen. Bestes Beispiel war jetzt Samstag, Sonntag, Ingolstadt mit 10 Mann gegen Ingolstadt zu bestehen. Also das ist schon etwas, wo ich sage, das ist genau das, was 60 München eigentlich auszeichnet, dieses Kämpfen. Löwen, deswegen ja auch der Spitzname. Nur um auf deine Frage zurückzukommen, mit diesen beiden Fraktionen bei 60 und mit dieser Dokumentation. Ich war da ja zu großen Teilen, also ich habe das ja erlebt, die Wildmoser-Zeit, ich habe die Loran-Zeit erlebt. Ich bin ja nicht seit gestern Fan von 60 München und ich muss ja ganz ehrlich sagen, mich hat's wirklich gegraut, bei dieser Dokumentation das zu sehen, weil ich habe einfach nur Sodbrennen bekommen, Bluthochdruck, Schweißausbrüche, weil so, was da alles schief gegangen ist, das geht ja wirklich auf keine Kuhhaut mehr. Und wenn es denn heute so ist, dass es Leute gibt, die in Giesing gerne sich selber feiern und dann total gut drauf sind, weil wir, keine Ahnung, ich möchte es da niemanden nennen, aber weil wir Schweinfurt 3-1 schlagen, wenn das alles ist, dann sollen sie es gerne machen. Dann sollen sie es gerne machen, aber dann wird aus 60 München nie was werden. Wenn man da nicht endlich versucht, professionelle Strukturen hinzubekommen, was im modernen Fußball eigentlich jetzt ja zwingend notwendig ist. Wenn man immer an diesem Grünwalder Stadion festhängt und überhaupt keine Alternativen auch noch nicht mal gedanklich zulässt, dann wird es da nicht weitergehen als dritte Liga Mittelfeld und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Also ich fände es sehr, sehr schade, weil dann müsste sich der Verein eigentlich umbenennen von 60 München in 60 Giesing und das kann es ja auch nicht sein.
Ja, muss ich schon eine Anschlussfrage stellen. Ich wusste ja nicht, dass die Wildmosers nicht mehr miteinander geredet haben. Nachdem der Junior Wildmoser ins Gefängnis gegangen ist. Diese Zeit, wenn du sagst, du hattest Wallungen, ich war ja da auch schon in München. Und also ich habe natürlich den 60ern die Daumen gedrückt, auch weil so viele Österreicher da gespielt haben. Aber und irgendwie jetzt im Nachhinein betrachtet, damals habe ich mir gedacht, was ist der Lorand für ein schwieriger, oder wie schwierig ist es, den Lorand zu mögen? Habe ich mir damals gedacht. Bei dieser Doku dachte ich mir jetzt wieder, naja, eigentlich gar nicht so verkehrt gewesen, der Werner Lorand, der ja schon gestorben ist. Aber warst du, wenn du sagst, du hast Bluthochdruck bekommen, aus dem Grund, weil du sagst, eigentlich sollte 60 mindestens, wohlgemerkt, mindestens zweite Liga sein Oder hast du Bluthochdruck bekommen, weil du sagst, was Wildmoser da mit der Allianz Arena gemacht hat, vielleicht sogar auch auf Zuruf der Stadtgemeinde München mit dem damaligen Oberbürgermeister, der gesagt hat, naja, die 60er müssen gleichberechtigt mit den Bayern sein. Was hat dich da so viele Jahre später noch in Wallung versetzt, Pete?
Jetzt muss ich ein bisschen ausholen, weil ich habe ja nicht angefangen. Ich habe ja nicht angefangen mit der Wildmoser-Ära, sondern ich bin ja 60-Fan schon von Geburt an quasi. Und mein allererstes Spiel, wo ich mich noch erinnern kann, mit meinem Papa auf der damaligen Stehtribüne im Grünwalder Stadion, das war das Jahr, nachdem der Rudi Brunnenmeier aufgehört hat. Und da haben sie einen neuen Mittelstürmer gehabt, das war der Willi Purucker, und der hat nichts zerrissen. Und dann hat, das war lustigerweise auch ein Spiel gegen Schweinfurt, und dann hat die ganze Grünwalder Stehhalle geschrien, Purucker raus. Und ich war damals, glaube ich, 3 Jahre alt oder irgendwie sowas. Das ist mein erster Kontakt mit 60 München gewesen. Aber weil der Papa eben halt, mein Vater 60er-Fan war, war ich quasi durch Geburtsrechte verpflichtet, auch 60er-Fan zu sein. Und das bedeutet wiederum, ich habe diesen ganzen Nonsens in den 70er-Jahren, zweite Liga, Zwangsabstieg, Bayernliga, das habe ich ja alles schon mitgemacht. Das habe ich ja alles schon erlebt. Und wir sind ja dann mit der S-Bahn zum Auswärtsspiel nach Lohhof gefahren. Werde ich nie vergessen. Ja, mit der S-Bahn fährst du zum Auswärtsspiel nach Lohhof. Ich habe das alles hinter mir. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie froh wir eigentlich waren, damals als junge 60er-Fans, als Meppen passiert ist, wo der Packhult das 1-0 macht in der 5. Minute. Ein Kumpel von mir hat die Eckfahne immer noch zu Hause. Ich habe das alles erlebt, ja. Und dann war es endlich so weit, dass man sich in die Bundesliga wieder aufgestiegen ist und dass man sich dort etablieren konnte. Man konnte sich etablieren. Dass man dann natürlich in irgendeiner Form einen Höhenflug bekommt, das ist ja dann die andere Geschichte. Aber ich war ja Gott froh, dass man da endlich mal wieder oben war. Und zwar nicht nur irgendwie 13., sondern man hat ja dann mit Thomas Hässler auch Champions League Qualifikation gespielt gegen Leeds United. Und wenn der scheiß Freistoß drinnen gewesen wäre vom Hässler, dann hätten wir es vielleicht sogar noch geschafft. Dann wäre alles anders gekommen. Sage ich jetzt einfach mal in meinem jugendlichen Leichtsinn. Und dass das alles zusammengebrochen ist und jetzt wieder das Festhängen in der 3., in der 4. Liga, das ist ja für mich ein Déjà-vu. Das dürft ihr nicht vergessen. Für die anderen ist es vielleicht lustig, aber für mich persönlich ist es ein Déjà-vu. Den Mist habe ich ja vor der Wildmoser-Loran-Zeit auch schon erlebt.
Okay. Schauen wir mal. Vielleicht geht es wenigstens in die 2. Liga. Ich würde das sehr begrüßen und werde mir die 2. Eckfahne damals aus Meppen jetzt aus dem Keller holen und mir hier in die Studio stellen. Danke, Pete, eine ganz große Freude.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.